Krankheits-Apps. Neben der Depression, zu der es über 1500 Smartphone-Apps gibt, findet sich eine ganze Reihe von Krankheitsbildern, zu deren Diagnose und/oder Therapie mittlerweile Apps vorliegen. Zum Diabetes beispielsweise wurden noch mehr Apps, mehr als 1700, entwickelt. Und obgleich dieses Krankheitsbild in seiner Pathophysiologie wesentlich besser verstanden ist als die Depression und klare, das heißt verlässliche und eindeutig interpretierbare Outcome-Variablen existieren, zum Beispiel der Blutwert HbA1c, zeigen erste randomisierte, kontrollierte Studien zu Diabetes-Apps keinen Effekt. Da wundert es kaum, dass die Dinge bei dem wesentlich komplexeren Sachverhalt der Depression nicht besser liegen. Smartphone-Apps zur Diagnose und Therapie der Depression versprechen viel und es gibt sie zuhauf, sie halten jedoch bislang nicht, was sie versprechen, und beinhalten stattdessen Risiken und Nebenwirkungen. Hinzu kommen die bekannten Risiken und Nebenwirkungen des Smartphone-Gebrauchs selbst. Im Bereich der Nervenheilkunde sind diese Erkenntnisse besonders relevant. Liegt doch gerade bei psychisch kranken Menschen eine besonders hohe Vulnerabilität, Verletzlichkeit vor im Hinblick auf Vertrauensbildung und Vertrauensverlust. Daher ist an dieser Stelle auch zu vermerken, dass Untersuchungen zur Datensicherheit bei Gesundheits-Apps ein erschreckendes Bild abgaben. Die Mehrheit der Produkte gab private Daten unverschlüsselt auf die Server der Anbieter weiter, oft ohne dies dem Nutzer mitzuteilen oder ihn zumindest auf das Ausmaß und die Tatsache der fehlenden Verschlüsselung hinzuweisen. Eine Studie von 24.405 Mobile Health Apps ergab bei mehr als 95% von ihnen mindestens eine Sicherheitslücke im Hinblick auf den Schutz der Privatheit der Daten. Schließlich muss noch berücksichtigt werden, dass die Nutzung von Smartphones bekanntermaßen direkte negative Auswirkungen auf den Affekt hat. Eine kürzlich publizierte Studie aus den USA an 295 Studenten, 57,1% weiblich, im Durchschnittsalter von 20 Jahren beispielsweise, ergab nicht nur einen hochsignifikanten Zusammenhang der Smartphone-Nutzung mit Angst, FOMO, sondern auch mit negativem Affekt. Frauen waren insgesamt stärker betroffen als Männer. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Frauen sozialere Wesen sind, mehr soziale Medien nutzen, sich stärker mit anderen vergleichen und damit insgesamt noch anfälliger für die negativen Effekte von Medien wie Facebook sind. Eine Studie aus dem Libanon nach Kuwait, dasjenige arabische Land mit den meisten Smartphones pro Kopf der Bevölkerung, ging dem Zusammenhang zwischen Smartphone-Gebrauch, Depression und Smartphone-Sucht bei 688 Studenten im Alter von 21 Jahren, 53% männlich, nach. Die Datenerhebung fand im Herbst 2014 und Frühjahr 2015 statt, wobei nicht nur das Ausmaß der Smartphone-Nutzung, sondern auch Angst, Depression, Persönlichkeit, Smartphone-Sucht und eine Reihe anderer Variablen erfasst wurden. Das mittlere Alter beim Beginn der Smartphone-Nutzung lag bei 15,09 plus minus 2,12 Jahren. Eine exzessive Nutzung, 5 oder mehr Stunden täglich an Wochentagen, fand sich bei 49% der Befragten. Bei einem Viertel, 26,5% der Studenten, lagen Ängste vor. Bei einem Fünftel, 21,8%, eine Depression. Eine stärkere Smartphone-Nutzung ging mit mehr Angst, Depressivität, Schlafstörungen und Smartphone-Sucht einher. Auch zeigte sich, dass eine Typ-A-Persönlichkeit, gekennzeichnet durch Aggressivität, Kompetitivität, Wut, Zynismus und geringes Vertrauen, im Gegensatz zu einer Typ-B-Persönlichkeit, charakterisiert durch Lockerheit, Entspanntheit und Geduld, eher mit höherem Smartphone-Gebrauch in Zusammenhang stand. Auch ein jüngeres Lebensalter bei Beginn der Smartphone-Nutzung, mehr Smartphone-Gebrauch zum Zeitvertreib und weniger Kontakte zur Familie mit Hilfe des Smartphones gingen mit einer erhöhten Smartphone-Nutzung einher. Ähnliche Ergebnisse hatten Studien aus Schweden, der Türkei, Südkorea und China ergeben. Die in diesem Hörbuch bereits mehrfach erwähnte US-Psychologin Jean Twenge beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit den Besonderheiten der jungen Menschen in ihrem Lande. Durch ihre Analyse nationaler Todesstatistiken sowie durch die Untersuchung einer Kohorte von mehr als einer halben Million junger Menschen kam sie dem eingangs bereits erwähnten beängstigenden Sachverhalt auf die Spur, dass sich die Selbstmorde bei Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren in den USA im Verlauf von 7 Jahren, 2007 bis 2015, verdoppelt haben. Auch bei den jugendlichen Männern stiegen die Selbstmorde an, allerdings nicht auf das Doppelte, sondern um ein knappes Drittel, 31%. Die Studie der Kohorte von 506.820 Jugendlichen der Klassen 9 bis 12 untersuchte den Zusammenhang zwischen der Neigung, sich etwas anzutun, Psychiater sprechen von Suizidalität einerseits, und dem Ausmaß der Nutzung von Smartphones und sozialen Online-Medien andererseits. Die Anzeichen für Suizidalität wurden durch Erfragen erfasst, wobei die ersten 3 Fragen jeweils mit Ja oder Nein zu beantworten waren. Erstens: Hast du dich während der vergangenen 12 Monate so richtig niedergeschlagen und hoffnungslos gefühlt, dass du für mindestens 2 Wochen jeden oder fast jeden Tag praktisch gar nichts mehr von dem gemacht hast, was du sonst so immer machst? Zweitens: Hast du während der vergangenen 12 Monate ernsthaft überlegt, zu versuchen, dich umzubringen? Drittens: Hast du während der vergangenen 12 Monate einen Plan gemacht, wie du einen Selbstmord verüben könntest? Viertens: Wie oft hast du während der vergangenen 12 Monate tatsächlich versucht, dir das Leben zu nehmen? Hierbei gab es die Antwortmöglichkeiten gar nicht, die mit Nein kodiert wurde, sowie die Antwortmöglichkeiten einmal, 2 oder 3 Mal, 4 oder 5 Mal sowie 6 Mal oder öfter, die allesamt mit Ja kodiert wurden. So wurde die Anzahl der mit Ja beantworteten Fragen ermittelt. Aus der psychiatrischen Forschung ist bekannt, dass depressive Symptome, grundlose Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit, Gedanken an den eigenen Selbstmord, konkrete Vorstellungen der Ausführung, Pläne und erst recht frühere Selbstmordversuche allesamt das Risiko, einen Selbstmord zu begehen, steigern. Liegt auch nur eines dieser Anzeichen für Suizidalität vor, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem tatsächlichen Suizid kommt, erhöht. Zusätzlich wurden in der Studie auch die Nutzung digitaler Bildschirmmedien in Stunden pro Tag erfasst. Hierdurch wurde es möglich, beides in Beziehung zu setzen, wobei sich ein klarer Zusammenhang zwischen der Nutzung elektronischer Medien und der Suizidalität zeigte. Jugendliche, die täglich 3 und mehr Stunden mit elektronischen Medien zubrachten, bejahten mindestens eine der 4 Fragen zur Suizidalität um 34% häufiger als Jugendliche, die täglich nur 2 oder weniger Stunden mit elektronischen Medien zubrachten. Man braucht kaum eigens zu erwähnen, dass das mit Abstand am häufigsten verwendete elektronische Medium das Smartphone ist und dass die häufigsten verwendeten Anwendungen bei jungen Menschen soziale Online-Medien sind. Es geht hier also um Smartphones und Facebook bzw. WhatsApp. In deutlichem Kontrast zu den elektronischen Medien standen andere Aktivitäten, die nichts mit Bildschirmen zu tun haben. Diese wurden ebenfalls untersucht und hatten positive Auswirkungen, das heißt, gingen mit einer Verminderung der Suizidalität einher. Dies waren Sport, das Erledigen der Hausaufgaben, das Lesen von Büchern oder anderen auf Papier gedruckten Materialien, der Besuch von Gottesdiensten, in den USA ist dies unter Jugendlichen deutlich häufiger als hierzulande, und selbstverständlich vor allem auch reale, echte Sozialkontakte direkt mit anderen Menschen. Halten wir fest. Im deutlichen Gegensatz zur landläufigen Meinung, Smartphones würden uns Glück bringen, zeigen die Fakten das genaue Gegenteil. Smartphones machen uns unzufrieden, unglücklich und auf Dauer depressiv und führen sogar zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, sich das Leben zu nehmen. Dies zumindest ist das Ergebnis von ernstzunehmenden Untersuchungen US-amerikanischer Wissenschaftler aus der jüngsten Vergangenheit. Schon lange bekannt ist, dass die Depression zu den häufigsten Krankheiten überhaupt gehört und ihre Häufigkeit gerade bei jungen Menschen deutlich zunimmt. Diese Tatsachen dürfen nicht vergessen werden, vor allem wenn es um die bislang kläglich gescheiterten Versuche geht, das Smartphone und bestimmte Apps, von denen es mittlerweile Hunderte gibt, als Gegenmittel gegen die Depression einzusetzen. Und wenn der Chef von Facebook unsere europäischen Datenschutzgesetze aufweichen möchte, um damit durch die vermeintlich noch bessere Nutzung von Facebook Selbstmorde zu vermeiden, dann handelt es sich im Grunde um blanken Zynismus. Denn er empfiehlt damit Brandbeschleuniger zum Löschen, um einen schon in Kapitel 6 genannten Vergleich noch einmal zu bemühen. Wir sollten vorsichtig sein und uns nicht darauf einlassen.